Wir hatten ja angekündigt, dass es heute weitergeht mit unserem Thema die Apostelgeschichte. Und da sind wir ja schon eine ganze Weile dran, eigentlich seit letzten Sommer 2020. In der Zeit haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und wer erinnert sich von euch, was die letzte Einheit war? Das Thema war Anbetung gewesen. Wir hatten da uns mit dem Kapitel 13 auseinandergesetzt, wo es darum ging, dass in Antiochien Lehrer und Propheten zusammenkamen, Leiter zusammenkamen und sie dem Herrn dienten, sich zur Verfügung stellten und da redete der Geist Gottes. Das war so die letzte Einheit. Und warum ich das erwähne, ist, weil wir heute nochmal uns mit diesem Ort, wo das stattfand, beschäftigen wollen. Und zwar gehe ich zwei Kapitel zurück, Kapitel 11. In diesem Kapitel, da geht es um die Gemeinde in Antiochia. Überall entstanden Gemeinschaften in der damaligen Welt, in der bekannten Welt. Es gibt aber einige Gemeinden, die besonders auffällig sind. Und die finden wir auch in der Apostelgeschichte. Da gibt es die Jerusalem-Gemeinde, die Ephesus-Gemeinde und darum geht es heute, um die Gemeinde in Antiochia. Und es ist unheimlich interessant, sich mit der Entstehung und ihrem Einfluss zu beschäftigen, weil das gibt uns nicht nur Einsicht und Verständnis, sondern ermutigt uns. Wenn wir sehen, wie in der damaligen Zeit der Geist Gottes gewirkt hat und was er tat in diesen Gemeinschaften, das ist unheimlich ermutigend. Und sie geben darüber hinaus uns ja auch ein Muster, eine Orientierung, wie wir heute, was wir heute erwarten sollten als Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist eine nüchterne Zeit, in der wir leben. Es ist nicht immer so einfach. Und Menschen haben schon immer Mühe mit Gemeinden oder Gemeinschaften gehabt. Aber heute gibt es natürlich sehr viele Leute, die Mühe haben mit Gemeinden. Ein großer Teil von den Argumenten, die man hört, würde ich einmal sagen, haben keinen Hand und Fuß. Die sind einfach so daneben und da wird Gemeinden Schuld für etwas gegeben, was gar nichts mit der Gemeinde zu tun hat, sondern wo Leute selbst für verantwortlich sind. Aber in all den Dingen, die man so wahrnimmt und hört, ist es wirklich so, da gibt es einige Dinge, die lassen einen unzufrieden sein. Und hoffentlich ist es dann immer eine Unzufriedenheit, die uns nach dem Echten, nach dem Neuen, nach dem Frischen ausschauen lässt. Und dass wir nicht uns zurückziehen, sondern sagen, so kann es nicht bleiben, wir wollen das Echte, wir wollen Gemeindeleben so erleben, wie Jesus es gedacht hat. Weil eins kann ich euch sagen, wenn wir Gemeinde ausleben, so wie Jesus es sich gedacht hat, das kann nur bombastisch gut sein. Das kann nicht langweilig sein, es kann nicht religiös sein, es kann nicht einfach nur mühselig sein, sondern das muss etwas Faszinierendes sein. Weil das ist das, was ich auch lese in der Apostelgeschichte. Und deswegen füllt es mich immer wieder mit Freude und inspiriert mich, wenn ich über diese Gemeinden lese. Und ich hoffe, ihr werdet auch dadurch etwas inspiriert. Und wir werden heute nicht alles abdecken, sondern auch nächste Woche weitermachen. Aber ganz am Anfang zunächst einmal etwas über Antiochia, über die Stadt. Und die Stadt Antiochia, ich weiß nicht, ob ihr wisst oder ob euch das bewusst ist, wo diese Stadt war. Sie ist heute, existiert noch, oder die Fundamente, die alten Fundamente der Stadt existieren noch unter einer modernen türkischen Stadt. Und Antiochia, wenn das jetzt hier die Türkei ist, das kennt ihr alles, so diese Küstenlinien hier, hier ist Israel, Jerusalem, Türkei, Zypern. Dann ist hier im südlichsten Zipfel der heutigen Türkei immer noch die Stadt, die damals Antiochia war. Und Antiochia war in der damaligen Zeit, auch über Zeitepochen, eine der Weltstädte. Zeitweise war Antiochia die drittgrößte Stadt der Welt, der damaligen Welt, muss man sagen. Und von dieser Stadt gingen ganz entscheidende Impulse aus. Interessant ist auch, dass diese Stadt in dieser tektonischen Bruchstelle von Eurasien und der arabischen Kontinentalplatten lag. Das heißt, es war ein Erdbebengebiet. Und so wie im Natürlichen die seismografischen Wellen ausgingen und die Erde erschütterten, glaube ich, ist es auch ein Bild dafür, wie auch von Antiochia geistliche Wellen die Welt erschütterten. Einfach mal so von dem Gedanken her. Wichtige Handelsstraßen liefen dort zusammen Und es gab einen vorgelagerten Hafen, einfach nur mal so ganz grob zu skizzieren, worum es dort geht, bei dieser Stadt im Natürlichen. Aber uns interessiert vielmehr, was dort geistlich stattfand. Weil dort in dieser Zeit, und wir reden jetzt über eine Zeit, und das war so in den, wir reden so 35, 40 nach Christus, so mal um die 40 nach Christus, entstand dort etwas, ein geistliches Zentrum, was unheimlich interessant ist, wenn man sich das ansieht. Antiochia, um das vorwegzunehmen, steht für eine Gemeinde, die sich das Reich Gottes zur Lebensmission gemacht hat und sich dafür hingibt, dass das Reich Gottes durchbricht. Und ich sage euch, warum man das durchaus so behaupten kann. Und da möchte ich mit euch einfach mal in das 11. Kapitel von der Apostelgeschichte gehen. Und zwar, wir springen einfach in diese Verse rein, mitten in die Geschichte, damit wir das verstehen, was eigentlich so der Schlüsselgedanke ist, der uns beschäftigen sollte bei dieser Gemeinde. Und was unheimlich ermutigend ist, das ist der Vers 26 im 11. Kapitel. Und wir gehen später dann noch das nächste Mal noch mehr darauf ein, auf den ganzen Kontext. Aber es heißt hier, dass Barnabas kam nach Antiochia, er sah das, was Gott da tat, er holte Paulus und das heißt dann hier in dem Vers 26, und da wollen wir anfangen heute Morgen, und als er ihn, Paulus, gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Hier dieses Wort, was uns wirklich hängen bleiben sollte und wir festhalten sollten, ist das Wort zuerst. Weil dieses Wort zuerst findet man, oder diesen Ausdruck zuerst findet man sehr oft im Zusammenhang mit der Gemeinde von Antiochia. Und der Grund ist, dass Antiochia eine Gemeinde war, wo geistliche Durchbrüche geschahen. Und zwar Durchbrüche, die positive Auswirkungen hatten für die gesamte christliche Welt. Und das ist hervorragend, wenn man das sich überlegt, dass ein Ort eine dermaßen starke Strahlkraft haben kann, dass dadurch nicht nur vor Ort Dinge geschehen, sondern dass dadurch die ganze Christenheit ermutigt wird, möchte ich einmal sagen. Was hier geschah in Antiochia vor fast 2000 Jahren, hier in diesem Ort kam zum ersten Mal zum Vorschein, was eigentlich eine Gemeinde ausmachen soll. Zum ersten Mal wurde hier wirklich deutlich, was Gott sich gedacht hat mit Gemeinde. Da fragst du dich, aber was ist mit der Gemeinde in Jerusalem? Wir gehen darauf später ein, weil Jerusalem, die Gemeinde in Jerusalem, der fehlten einige Dinge, die in Antiochia zu finden waren. Weil in Antiochia, in dieser Gemeinde, wurde zum ersten Mal dieser neue Weinschlauch, von dem Jesus geredet hatte, dieser neue Wein, dieses Leben des Geistes, das in ein Gefäß gefüllt wird, was eben dieser neue Weinschlauch darstellt, sichtbar. Ein neuer Weinschlauch ist eine Struktur oder eine Form, die dynamisch ist, die nicht statisch ist, sondern dynamisch ist, die sich entwickeln kann, die wachsen kann. Als Gemeinde möchte ich nie dahin kommen, dass ich wie so ein alter, krustiger Weinschlauch bin, der nicht mehr sich dehnen kann, sondern wenn er es tut, wenn da Leben reinkommt, dann zerbricht es, sagt Jesus, sondern dieser neue, dynamische Weinschlauch. Das Besondere hier an Antioch war, dass hier zum allerersten Mal, und das ist erstaunlich in dieser Zeit, nicht Juden, also Menschen, die nicht jüdische Abstammung waren, zum Glauben kamen. Das allererste Mal war es. Das ist ganz interessant, weil man sollte denken, eigentlich die Christen in der damaligen Zeit, die in Jerusalem waren, auf die der Heilige Geist ausgegossen wurde, die sollten doch eigentlich das kapiert haben zu dem Zeitpunkt. Haben sie nicht. Wenn wir das lesen in dem Zusammenhang der Apostelgeschichte, dann wissen wir, können wir sehen, wie schwer sich die ersten Christen taten mit der Vorstellung, dass auch Nichtjuden sich bekehren können. Das, was wir hier erleben, wir Heiden aus Helvetia, aus Germania und woher wir kommen, aus Italia, aus Romania, wie auch immer man das sagen will. Das, was wir so selbstverständlich nehmen, war damals nicht selbstverständlich. Das war ein No-Go. Man dachte tatsächlich, die ersten Christen dachten tatsächlich, weil sie aus der jüdischen Kultur kamen, aus dem jüdischen Denken, der Glaube ist nur für die Nachkommen Abrahams. Man verstand nicht, dass Gott nicht eine natürliche Nachkommenschaft ansprach und verheißen hatte dem Abraham, sondern eine geistliche Nachkommenschaft. Und das wurde erst später durch Paulus und viele andere erklärt und deutlich. Und in dieser Stadt, und das hatten wir im Juni uns auch schon angesehen, aus dieser Stadt entstand eine ganz starke apostolische Bewegung. Das war eine Umgebung, eine Atmosphäre, in dem Dienste geboren wurden, die bis an die Enden der Welt gingen. In der Tat, in Jerusalem blieb man zunächst einmal sehr lange unter sich. Wir wissen, es brauchte ein bisschen Druck in Form von Verfolgung, dass die Leute sich in Gang setzen. Also nicht die Leute, sondern die Gläubigen, weil es war so schön, die Gemeinschaft untereinander. Aber man tat sich schwer, den Auftrag Jesu auszufüllen, zu sagen, ja, wir gehen. Jesus hat gesagt, geht hin, so gehen wir hin. Da tat man sich unheimlich schwer. Und die Gläubigen in Antiochia, die haben das zum ersten Mal so richtig umgesetzt. Und Antiochia wurde zu einer Missionsbasis. Es wurde zu einer Zentrale für die Errettung der Nationen. Es wurde zu einem Epizentrum göttlicher Kraft, die, wie wir schon gesagt haben, die ganze damalige Welt in Bewegung setzte. Und jetzt kommt es, diese Stelle. Judith hatte im Sommer auch da das schon erwähnt, darüber gesprochen. Dort sagt Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, dass in dieser Gemeinde, an diesem Ort, in Antiochia, die Jünger zum ersten Mal Christen genannt wurden. Das ist die Folge davon. Weil zum ersten Mal wurde etwas demonstriert, gezeigt, verdeutlicht, wofür das Christentum steht, was es ausmacht. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie wir auch Gemeinde verstehen, wie wir die CGM verstehen, wie wir jede Gemeinde, mit der wir zu tun haben, wo wir Teil von waren oder sein werden in Zukunft oder sind, wie sich das äußert. Es ist eben nicht zufällig, dass die Gläubigen in Antiochia als erstes mit dem Begriff Christen in Verbindung gebracht wurden. Da sollten jetzt unsere Gedanken aktiv werden und da werden wir auch gleich noch ein bisschen reingehen. Eine Gemeinde ist ja nicht eine Struktur oder ein Verein oder eine Institution. Das wurde daraus gemacht. Aber eigentlich eine Gemeinde besteht aus Menschen, die ein gemeinsames Anliegen haben und es im Glauben verfolgen. Und zwar dieses Anliegen hat immer was zu tun mit dem Reich Gottes, mit der Ehre Gottes. Es hat immer damit zu tun, dass Jesus Christus Herr ist, Retter und Herr und König. Und jetzt kommt das Entscheidende, die Frage, die wir uns stellen müssen und sollten aufgrund dieser Aussage, was ist ein Christ? Weil eine Gemeinde besteht aus Menschen. Und wenn hier gesagt wird, dass zum ersten Mal Menschen Christen genannt wurden, dann sollten wir uns fragen, warum ist das so? Was machte diese Menschen so aus? Und da möchte ich das einfach mal öffnen, bevor wir weitergehen. Und würde ich gerne von euch einfach mal hören, was ihr denkt, wenn ihr diesen Begriff Christ hört. Was bedeutet das für euch? Was ist ein Christ für euch? Ich bin Bürger in diesem Reich. Ein Bürger des Reiches Gottes. Ja, sehr gut. Noch irgendwelche Gedanken, die so ganz spontan kommen?
Nachfolger Jesu Christi.
Nachfolger Jesu Christi. Christusähnlichkeit. Ja. Noch irgendwelche Ergänzungen dazu? Noch irgendwelche Gedanken?
Sehr viel Freiheit.
Freiheit? Freie Menschen. Ja? Ein Christ ist ein freier Mensch. Freiheit wovon? Oder wofür?
Frei zu lieben, stellt die Liebe.
Frei zu lieben?
Ja.
Okay. Frei von Zwängen. Also ich würde einmal sagen, die Sachen, die ihr gesagt habt, die sind alle so richtig Volltreffer. Ganz stark. Und wenn ich jetzt von diesem Vers ausgehe, da kommt das ganz stark hervor, was eigentlich Laura gesagt hat. Es heißt hier in diesem Vers, die Jünger in Antiochia wurden zuerst Christen genannt. Was sagt das uns? Es sagt uns, dass ein Christ aufgrund dieses Verses jemand ist, der nachfolgt, ein Nachfolger von Jesus Christus. Das heißt, was mit Antiochia ganz stark verbunden ist, ist dieser Aspekt, diese Betonung auf Nachfolger sein. Und ich glaube hier, wenn wir uns mit dieser Gemeinde in Antiochien auseinandersetzen, dann kommen wir gar nicht drum herum, da anzufangen zu fragen, was ist ein Nachfolger? Ganz klar, was ist ein Nachfolger? Vielleicht sage ich das noch einfach nur als Gedanken. Im christlichen Glauben geht es nicht um Bekehrung allein, es ist der Startpunkt, sondern um Nachfolger. Weil Jesus sagte, geht in alle Welt und macht zu Jüngern oder zu Nachfolgern alle Nationen. Und interessant ist, dass, was Jesus hier sagte, Macht zu Jüngern. Das zeigt uns, das ist ein Prozess. Macht zu Jüngern. Man wird nicht Jünger ernannt, dass so gesagt wird, Debbie, von heute an bist du ein Jünger, sondern Jesus hat gesagt, komm, folge mir nach. Komm in diesen Prozess. Das ist diese Einladung, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte ganz kurz unsere Gedanken auffrischen, wenn wir uns damit auseinandersetzen mit dieser Gemeinde in Antiochia, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte hier drei Dinge sagen heute Morgen, was ein Jünger ausmacht. Jesus nachzufolgen bedeutet zuallererst zu denken wie er. Und das erinnert mich daran, an diesen Vers, wo Jesus seine Jünger lehrte, ganz am Anfang in der Bergpredigt und sagte, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dieses Wort trachten hat ganz viele Bedeutungen. Unter anderem bedeutet es, denkt. Denkt darüber nach, nachsinnen, meditieren. Trachtet zuerst könnte man auch so von der Bedeutung ausdrücken, denkt zuallererst und vor allem über das Reich Gottes nach. Denkt Reich Gottes. Das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern sagte. Reich Gottes denken bedeutet, dass wir alle Bereiche des Lebens von der Perspektive andenken, wie Jesus sie andenkt. So zu denken quasi wie er. Was denkt Jesus über Familienleben? Was denkt Jesus über Ausbildung? Was denkt Jesus über Politik? Was denkt Jesus über die unterschiedlichen Lebensbereiche? Vor einigen Jahren gab es so einen in der englischsprachigen Welt so einen vier Buchstaben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. WWJD. Das steht für What would Jesus do? Was würde Jesus do? Im Deutschen wäre das mit J am Ende. What would Jesus do? Dieser Spruch wurde angelehnt an die walisische Erweckung, die vor über 100 Jahren stattfand in Wales. Und dieser Spruch entwickelte sich daraus, weil die Gläubigen, die sich bekehrten, sie wurden dazu angeleitet, lebe so, wie Jesus leben würde. Und das fängt damit an, dass man fragt, was würde Jesus tun? Und da gibt es so viele Beispiele. Es ist so erfrischend, wenn man einmal da durchs Leben geht, durch den Alltag geht. Und ich möchte euch ganz stark ermutigen, einfach immer wieder in den Alltagssituationen zu fragen, jetzt in dieser Situation, wo ich gerade so richtig ausgebremst werde von dem Fahrzeug vor mir auf dem Weg zur Arbeit und in mir schon es richtig zu kochen anfängt. Bei euch natürlich nicht, das passiert nur mir, euch natürlich nicht. In dem Moment sich zu fragen, wenn man merkt, es kommt gerade schon, dass man fragt, was würde Jesus jetzt tun in meiner Situation? Und ich glaube, wir wissen alle, was Jesus tun würde in dieser Situation. Ja, er würde so richtig aufs Gas drücken. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Natürlich.
Es gibt so viele Lebenssituationen, wo man sich das immer wieder vorführen kann. Was würde Jesus eigentlich jetzt tun? Wenn ich jetzt zu Hause bin und bin im Konflikt mit meinem Ehepartner. Ich kämpfe gerade.
Was?
Ja, bei uns passiert das natürlich nicht. Ich rede jetzt über die anderen. Ihr wisst, was ich meine. Dass man innehält, während der andere vielleicht loslegt und so richtig dir einen gibt. Dass du, bevor du reagierst, vielleicht fragst, was würde jetzt Jesus tun? Und ich glaube, allein dieses Fragen würde schon sehr viele Konflikte lösen, weil Jesus war der Konfliktlöser, der Friedensstifter. Das heißt nicht, dass wir immer Ja und Amen sagen und nett sind, sondern Frieden muss gestiftet werden. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Es war gewalttätig, es hat ein Opfer gekostet. Es war nicht leichtfertig. Aber dass man sich fragt, wie würde Jesus reagieren? Und wir könnten durch viele andere Situationen gehen. Wenn wir vor dem Internetbildschirm sitzen und googeln und plötzlich kommt da was hervor, eine Seite, das wollten wir gar nicht und da gibt es Dinge zu sehen, die, ihr wisst, was ich meine, ja. Was würde Jesus jetzt machen? Würde Jesus jetzt hier einfach genüsslich davor sitzen bleiben und diese barbusige Frau sich ansehen zum Beispiel? Würde Jesus das tun? Ich glaube, wenn Jesus Menschen anschaut, dann tut er es nicht mit Augen der Lust und Selbstsüchtigkeit, sondern wenn er Menschen anschaut, tut er es, um sie zu erbauen, um ihnen Würde zu geben, voller Achtung, voller Respekt und Liebe ihnen zu begegnen. Also, da du weißt, das ist ein No-Go auf dieser Seite, es wird nicht passieren, so schnell wie möglich, zack, weg. Das ist What Would Jesus Do? Und das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun, weil wir alle können so handeln wie er. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir können das tun. Du kannst dir irgendeinen Lebensbereich aussuchen. Markus und Laura, wenn ihr nächste Mal in der EDU-Sitzung seid für Münsingen und es da zu herausfordernden Momenten kommt, dann ist es vielleicht der Moment, wo man fragt, was würde Jesus jetzt tun, wenn er in dieser EDU-Versammlung sitzen würde? Wie würde er jetzt reagieren? Welche Worte würde er wählen? Wäre es jetzt vielleicht dran, einfach mal den Konflikt zu vermeiden? Oder auch, es kann auch sein, das wissen wir auch, Jesus hat auch mal so richtig auf den Putz gehauen. Das dürfen wir nicht vergessen. Nachfolger denken nach. Wir sind nicht eine hirnlose Herde, die irgendwie einfach nur der Masse folgt, sondern wir denken nach. Und zwar denken wir nach, was Jesus denkt. Das wollen wir auch denken. Zweitens, Jesus nachzufolgen bedeutet, zu werden wie er. Es reicht nicht aus, Jesus nachzufolgen und zu denken, es reicht aus, vieles im Kopf zu haben. Wir Christen sind gut darin, vieles im Kopf abzuspeichern. Wir schauen uns den nächsten YouTube-Clip an, das, was angesagt ist, die Botschaft. Wir lesen das Buch und das ist alles gut. Aber wenn wir denken, nur weil wir etwas lesen und weil wir eine Botschaft hören, dass es uns zu Nachfolgern macht, das stimmt natürlich nicht. Weil ein Nachfolger zu sein, wenn Jesus Menschen seine Nachfolge rief, was sein Anliegen war, dass sie werden wie er. Und nicht nur zu handeln und zu denken wie er, sondern werden wie er. Und es heißt, wir alle werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Geist geschieht. Das heißt, das ist ein übernatürliches Werk des Geistes, was uns als Persönlichkeiten so transformiert, dass wir immer mehr die Natur, Jesus selbst, präsentieren. Wir kommen irgendwo hin, und Menschen sehen idealerweise in uns Jesus selbst. Und ich glaube, das ist das Geheimnis auch der Christen gewesen in Antioch. Deswegen wurden sie Christen genannt. Sie waren wie kleine Christusse. Sie waren wie Jesus selbst. Sie wurden wie er. Nachfolger nehmen seine Natur an. Und das ist ein übernatürliches Werk. Das geschieht nicht dadurch, dass wir alle Regeln einhalten und immer alles befolgen. Das wird uns nie gelingen. Es gelingt nur, wenn wir uns dem Heiligen Geist, dem Geist Jesu, völlig hingeben. Und drittens, und da möchte ich heute Morgen auch schließen, und das ist natürlich die logische Konsequenz, Nachfolger zu sein, bedeutet zu handeln wie er. Darum denken wir wie er, darum wollen wir sein wie er, damit wir schließlich handeln wie er. Weil es reicht nicht aus, nur die Natur Jesus zu haben und nicht dementsprechend zu handeln. Es geht gar nicht. Es ist unmöglich, seinen Namen zu tragen. Es ist unmöglich, zu behaupten, ich bin ein Christ, ich gehöre zu Jesus, ich bin ein Teil seines Leibes und nicht zu handeln als Teil seines Leibes wie er. Ganz klar. Er ist das Haupt, wir seine Glieder. Und wenn unser Gehirn, unser Kopf sagt, heute geht's dahin, dann haben alle Körperteile sich dem zu fügen. Und so ist es auch in unserem Glauben. Wenn Jesus uns einen Impuls gibt, dann handeln wir dementsprechend. Zu handeln wie er. Und mit dieser Stelle möchte ich hier schließen, dem Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 2. Da sagt Paulus, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Nachfolger sind Nachahmer, ganz klar. Nachahmer Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, seid Nachahmer, dann ist es möglich. Dann ist es nicht so, dass die Latte zu hoch ist. Sondern es ist es möglich, tatsächlich möglich, und ich finde das so ermutigend, es ist möglich, wir Menschen in unserer Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit, Unvollkommenheit. Es ist tatsächlich möglich, wie Jesus in dieser Welt zu leben. Darum sagt Johannes, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Das ist die Folge dessen, dass wir mit ihm uns verbunden haben. Und es ist ja nicht unsere Kraft, sondern es ist sein Geist, der uns befähigt, jeden Tag neu in seiner Kraft zu leben. Und das ist so stark. Das ist das, was die Gläubigen in Antioch, der Gemeinde in Antiochia, erlebt haben und sie haben es ausgelebt. Sie haben in dieser übernatürlichen Kraft gelebt. Und das werden wir uns das nächste Mal noch mehr anschauen, was eigentlich aus dem heraus floss und was eigentlich dort abging. Und das ist sehr ermutigend zu sehen. Und ich glaube, Gott möchte auch hier in der CGM Ähnliches bewegen. Und es fängt alles damit an, dass wir, jeder Einzelne von uns bewusst machen, wir sind Nachfolger Jesu. Wir wollen denken wie er, wir wollen werden wie er und wir wollen handeln wie er. Und dazu möchte ich euch einladen und ermutigen, auch in dieser Woche. Und vielleicht können wir zum Schluss noch einmal uns eins machen in diesen Anliegen. Und ich weiß, es ist ein übernatürliches Werk und ich möchte uns alle ermutigen, vielleicht sich zusammenzutun mit jemandem, gerade jetzt im Gebet, und dass wir einander segnen, füreinander beten und stärken. Und wenn es vielleicht ein Anliegen gibt, ein ganz akutes, wo du vielleicht kämpfst, wo du merkst, du hast da wirklich Sachen, die klemmen, du kommst da nicht durch, dann, wenn du dich frei fühlst, sag das dem anderen und dann steht ihr im Glauben dafür, dass da die Weisheit von Jesus durchkommt und eine gute Lösung hat.